Anwurf. Der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sebastian Mühlen. Wir wollen natürlich heute wieder drauf schauen, was passiert ist in der vergangenen Woche. Da müssen wir natürlich über den spannenden Kampf um die Plätze in der Bundesliga weiterhin reden. Da geht es weiterhin heiß her. Und natürlich haben wir noch ein paar Gerüchte, auf die wir eingehen wollen. Und da gab es heute am Dienstag, wo wir aufnehmen, ein ganz, ganz heißes. Das könntet ihr schon, wenn ihr, je nachdem, wann ihr uns anhört, sogar vielleicht die Auflösung mitbekommen haben. Wir wollen natürlich auch auf jeden Fall drüber sprechen. Und das meine ich heute nicht allein, ist ab heute meinen geschätzten Kollegen Robin Pulitz an Seite. Hallo Robin.
Ja, hallo Sebastian, schön wieder dabei zu sein. Nach einem recht spannenden Wochenende mit vielen, ja doch knappen Spielen, die ich teilweise so erwartet habe, aber teilweise auch nicht so knapp erwartet habe. Das war, ja, Liga hat mal wieder versprochen, gehalten, was sie verspricht, würde ich mal sagen.
So und kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen, ja.
Das stimmt nicht zu, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich hatte es am Sonntag auf Twitter geschrieben, so, die Ergebnisse vom Sonntag waren genau das, was man erwartet hatte, so gefühlt. Lass uns doch damit auch direkt anfangen, Robin. Denn wenn wir uns die Ergebnisse anschauen, lass uns mit dem Obvious eigentlich anfangen, diesem Spiel, wo wir vielleicht gedacht haben, okay, das könnte ein bisschen spannend werden. Eisenach hatte ja vorletzte Woche hatten sie ja mal Leipzig bezwungen und haben natürlich mit fleißig Selbstvertrauen das nächste Derby rein gegen Magdeburg. Ja, was soll man sagen? Magdeburg hat ihn einfach halt keine Luft zum Atmen gelassen. 35-25. Ich glaube, man kann es sehr gut sagen. Magdeburg kommt mit Eisenach überragend gut zurecht, auch wenn sie eine unkonventionelle Abwehr stellen. Aber das haben die in beiden Spielen bombastisch gut gemacht.
Ja, absolut großartige Vorstellung. Total souverän. Das, was man von einem angehenden Tabellenführer erwartet. Es ist ja noch immer nicht so weit, weil die Füchse haben ja immer noch dieses eine Spiel mehr. Magdeburg großartig aufgetreten, total souverän, ohne zu wackeln in Eisenach. Und ich glaube, Eisenach hat diese Saison kein einziges Mal in eigener Halle so wenig Tore geworfen. Das spricht natürlich auch für die Magdeburger Abwehr, die sich hier einfach total stark präsentiert hat. Und das, obwohl die Torhüterleistung der Magdeburger jetzt nicht herausragend gut war. Ne? Nicola Portner hat gerade mal 9 Paraden gezeigt, 28%, Hernandez nur eine, weil er halt gar nicht gespielt hat. Ne? Das ist schon stark von der Abwehr der Magdeburger, muss man ganz einfach sagen. Was da der Mittelblock gearbeitet hat, Beton angerührt hat, Manuel Zehnder bei 5 Toren gelassen, 4 davon waren 7 Meter. Der Mann ist, der führt die Torschützenliste an und wirft im Schnitt seine, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Dinger aus dem Spiel und dann lassen sie ihn bei einem, das ist halt schon eine ordentliche Ansage und ja, krass den Schneid abgekauft, zu keiner Zeit Eisenach eine Chance gehabt, aber ich glaube, dass Eisenach es verkraften wird, klar, 7 Punkte gegen Magdeburg kannst du nicht mit ein.
Ich glaube auch, da werden sie drüber stehen, ich glaube, sie hätten es vielleicht ein bisschen gerne enger gehabt, aber ich denke auch, dass, ich glaube, angesichts der Leistung der Magdeburger, ich glaube, da kann man auch einfach sagen, okay, die waren einfach halt dieses Stück einfach besser und das war vor allen Dingen gerade die rechte Seite, ne? Magnusson hatte 7 Buden, Tim Hornkarte 5, also die haben das ja beide wirklich sehr, sehr gut gemacht, wobei natürlich vor allen Dingen Magnusson vom Strich mit 5 von 6 sehr, sehr gut gewesen ist, sehr sicher gewesen ist, also das haben sie da wirklich ja gut hinbekommen, die Außen wirklich gut eingebunden, vor allem auch ins Tempospiel gehen können und es ist halt dieser SC Magdeburg, der einfach diese brutale Effektivität ausstrahlt, der wirklich dann über ein Team hinwegrollen kann, auch wenn sie sich jetzt vorletzte Woche schwer getan haben beim BHC. Aber dieses Spiel hat wieder gezeigt, warum diese Mannschaft eine der besten der Welt einfach ist, weil sie einfach so dominant aufdrehen können. Und wenn die heiß werden, kannst du die einfach nicht stoppen.
Ja, absolut. Also die laufen jetzt auf die Zielgeraden wieder zur absoluten Höchstform auf. Gisle Christiansson kommt mehr und mehr ins Spiel. Das ist natürlich auch ein krasser Faktor. Also diese Varianz, die Magdeburg jetzt einfach hat. Felix Klar, Gisle Christiansson, Smarason hat recht viel gespielt jetzt auch. Ne? Sorry, aber dann hast du da einfach 3 unglaublich gute Mittelmänner. Dann hast du da auf halb rechts natürlich mit Oma Indi Magnusson einen Spieler, der Spiele alleine entscheidet. Und du darfst ja auch einfach nicht vergessen, dass einfach dieser zweite Anzug von Magdeburg, ne, da sitzt ein Albin Lagergren dann auf der Bank und kommt als Backup für für Oma Inge Magnusson. Also sorry, aber Alvin Lagergren gegen die Hand würde ich ihn mit Oma Inge Magnusson unter die Top 3 in der Bundesliga wählen. Also das ist halt irre, was da dann auch noch nachkommt. Und für mich absoluter Anwärter, auch wieder einen Triple zu reißen diese Saison, ne? Aus Pokal. Ich glaube, da sind sie so richtig heiß drauf auf den Pokal, weil sie den ja jetzt irgendwie auch schon, ich glaube, fast, wann war der letzte? 8 Jahre ist es her, glaube ich, 2016. Also da sind sie, glaube ich, da sind sie wirklich heiß drauf, aber die sind ja verteidigen in der Champions League, boah, und den Meistertitel. Also ich glaube, es kann eine goldene Saison werden für die Magdeburger.
Ja, definitiv. Also ich denke auch, ich habe ja schon, das kann ich ja schon mal verraten, mit Lukas Mertens kurz vor Ostern gesprochen. Die Folge wird es diese Woche noch auf jeden Fall geben. Und man hört es raus, dieser DRB-Pokaltitel, der fehlt ja einfach noch. Die wollen den unbedingt einfach sich holen. Und natürlich, wenn du so motiviert da reingehst, mit so viel Selbstvertrauen jetzt nochmal, du hast ja wirklich auch warm werfen können nochmal. Klar, du hast jetzt noch natürlich noch das Spiel gegen den TVB Stuttgart daheim, aber auch das ist ja, wenn man die Tabellenkonstellation angeht, eigentlich nur, ja, netter Gast, aber das musst du wahrscheinlich relativ klar gewinnen, wenn du da ganz oben angreifen willst. Also von daher könnt ihr noch mit richtig Selbstvertrauen reingehen, diese Partien, und dann halt wirklich sich diesen verflixten DFB-Pokaltitel, glaube ich, holen. 2 Finalniederlagen in Folge. 7 Meter werfen wir letztes Mal knapp verloren. Da war ja David Spät dann der Mann, der die Magdeburger da wirklich reihenweise entnervt hat. Also von daher, das wird dann mit Sicherheit sehr, sehr spannend zu beobachten sein. Aber wie gesagt, in der Form sind sie für mich auch der Favorit, denn Robin, wenn wir auf die Konkurrenz schauen und vor allem den großen Favoriten oder den großen Gegner in Meisterschaft und Pokal, die Füchse Berlin, das war wieder so ein Zitterding. Also sie führten immer so mit 3, 4, aber so richtig absetzen konnten sich halt nicht. Und damit war immer die Tür offen für Wetzlar. Die haben wirklich lange an sich geglaubt, hatten ein bisschen Pech in der Schlussphase, wo sie dann 2, 3 Fehler zu viel machen. Am Ende keine Punkte, aber überzeugend war das wieder nicht von den Füchsen.
Ja, absolut. 32-30 am Ende. Das war ein zähes Spiel. Aber man hat auch schon ein kleines bisschen gemerkt. Ich glaube, dass die Füchse schon einen kleinen Blick voraus auf die European League geworfen haben, die jetzt unter der Woche steigt und so ein bisschen die Kräfte verteilt haben. Obwohl Matthias Gitzel natürlich wieder gespielt hat. Das ist aber auch irgendwie, kommt er mir vor, wie so ein alter Traktor, der einfach läuft und läuft und läuft. Aber ja, so ganz überzeugend war diese Vorstellung nicht, vor allen Dingen in eigener Halle gegen Wetzlar, weiß ich nicht, muss nicht unbedingt sein, da sich so zu präsentieren, wenn man da ein Statement setzen möchte. Aber auf der anderen Seite ist ein dreckiger Sieg auch ein Sieg, ne? Den nimmst du so mit, und Wetzlar ist halt auch nicht mehr die Truppe, die in den letzten 2 Jahren unten im Aufstiegskampf mitgemischt hat, ne? Sondern die haben sich auch wieder gefangen, ganz einfach. Und spielen keine ganz so schlechte Saison und sind da ordentlich am Mitmischen. Bockstark, Dom Novak von rechts außen, ne? Natürlich 8 Tore gemacht, 80% Quote. Das war schon richtig stark. Henrik Wagner kommt so langsam ins Rollen, finde ich persönlich natürlich gut, weil er dann nächste Saison nach Lemgo geht. da habe ich überhaupt nichts gegen, wenn er jetzt mehr Spielzeit bekommt und wieder richtig rankommt. Wir dürfen ja nicht vergessen, ne? Henrik Wagner war mal eine Hoffnung für die deutsche Nationalmannschaft, ne? Damals berufen worden, als er noch bei den Eulen Ludwigshafen in der 2. Bundesliga gespielt hat und hatte da ganz groß aufgespielt. Und da waren wir uns, glaube ich, einig, dass wir erwartet hatten, dass der einer der nächsten großen deutschen Stars, sage ich mal, wird. Karriere ziemlich ins Stocken geraten, hoffentlich jetzt wieder am Anlaufen. Aber ja, am Ende setzt sich natürlich, wie gesagt, Berlin durch, weil sie einen Matthias Gitzel haben, der halt läuft und läuft und läuft und sich da die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Und selbst mit einer 58% Wurfquote, die für ihn verhältnismäßig schlecht ist, trotzdem noch seine 7 Tore macht, die Mannschaft mitreißt. Hans Lindberg, 100% 7-Meter-Quote wieder, ne? Das ist irre einfach. Also ja, das ist dann kontrolliert. Das ist knapp kontrolliert, sage ich mal.
Definitiv. Es ist halt dieser bekannte dreckige Sieg. Ne? Also du hast ja gesagt, es ist wieder dieses knappe Ding, wo du halt durchbeißt. Und das ist ja auch eine Qualität, die man auch haben muss im Team, die man auch gerade haben muss, wenn man auch ganz oben mitspielen will, wenn man Meister werden will. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig, dass du dann in diesen entscheidenden Phasen halt ruhig bleibst, aber so ein bisschen diese Dominanz, wie sie bei Magdeburg halt sehen, die fehlt mir halt. Und da muss ich auch sagen, ich finde auch, dass Dejan Miljosaljev nicht mehr so stark ist seit der EM. Also ich finde, da hat er doch schon abgefallen. Gireev war jetzt ja der entscheidende Mann eigentlich gegen Wetzlar. Das könnte denen auch schon durchaus wehtun, weil Gireev, so gut er auch ist, ist für mich halt nicht dauerhaft dieser Mann, der halt kompensieren kann, wenn Miljosaljev halt nicht so stark ist. Der hat halt mal Höhen und Tiefen, auch viel Verletzungspech natürlich mit dabei, wo man noch nie so in rhythmischen Rhythmus reinkommt. Deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie das weitergehen wird, wie es auch gerade im Pokal-Final Four funktionieren wird, weil das wird natürlich keine einfache Aufgabe, wenn da die Torhüter nicht da sind, weil da kann jedes Einzelne zählen. Aber muss da einfach sagen, Jaron Siewert stellt seine Mannschaft immer gut ein. Sie ist immer dann da in der Crunch-Time und macht einfach das Richtige, weil sie halt auch auf Gitzel und halt auf Andersson verlassen können, weil halt die Jungs dann immer ihre Tore irgendwie machen, immer die Aktion ziehen und dann entweder selbst treffen oder den Nebenmann finden.
Ja, es ist auch bekloppt. Ne? Also gerade Gitzel und Andersson sind natürlich auch ein Paradebeispiel dafür, dass sie sich einfach diese Würfe nehmen. Das sind so Wurfmaschinen. Die werfen pro Spiel zusammen, in einem guten Spiel werfen sie 30 Mal aufs Tor, die beiden. Und in einem durchschnittlichen Spiel wie jetzt werfen sie zusammen, 22 Mal aufs Tor. Das ist halt total verrückt. Und bei deren Qualität sind 25 Torwürfe halt einfach 15 Tore am Ende. Und damit hast du dann schon die halbe Miete, wenn du natürlich irgendwie zwei Jungs so im Flow hast in der Saison. Ich finde persönlich, Lasse Andersson profitiert total davon, dass Matthias Gitzel da natürlich mit dabei, profitiert natürlich auch von dem langen Ausfall von Paul Drucks, kriegt dadurch viel mehr Spielzeiten, wird, glaube ich, natürlich auch weniger rausgenommen bei Fehlwürfen, weil seine Quote ist natürlich, brauchen wir nicht drüber reden. Also ich glaube, Michael Damgaard und Lasse Andersson liefern sich da so einen kleinen Wettkampf, wer eher unter 50% Quoten kommt im Durchschnitt. Aber trotzdem stehen am Ende natürlich unglaublich viele Tore, sodass Lasse Andersson ja auch in den Top 5 der Top-Torschützen ist mit Matthias Gitzel zusammen. Und du darfst nicht vergessen, beide werfen keine 7 Meter. Ne? Das sind komplett Rückraumtore. Irre. Also, und wenn die beiden, sage ich mal, verletzungsfrei bis zum Ende durchkommen und dann diese Abgezocktheit von Hans Lindberg vom 7-Meter-Strich, erleben wir dieses Jahr, glaube ich, wirklich bis zum letzten Spieltag ein spannendes Meisterrennen.
Auf jeden Fall. Also das, ich glaube, das wird da keine schnelle Entscheidung geben. Also man muss auch mal Respekt natürlich an Wetzlar zollen. Ich finde auch, die haben sich wirklich so ein bisschen so rausgemausert, haben wirklich gute Leistungen gezeigt. Und da hast du auch gesehen, dass diese Mannschaft, auch wenn sie vielleicht von gewissen Spielern sehr abhängig ist, dass sie doch schon wirklich jetzt so einen Weg gefunden haben. Du hattest einen guten Torhüter hinten drinnen mit Till Klimke, der wirklich ein gutes Spiel hatte, der nochmal ein bisschen Werbung betrieben hat, auch in eigener Sache, um dann vielleicht mal wieder Nationalmannschaft so ein bisschen dann noch da reinzukommen, in dieses Blickfeld reinzuschauen. Und bin ich sehr gespannt, wie es für sie weitergehen wird. Ich glaube, Abstiegskampf ist ja eigentlich fast durch. Wenn man ganz ehrlich ist, klar, muss aufpassen. Aber mit solchen Leistungen habe ich zumindest nicht den Eindruck, dass sie sich da jetzt groß Sorgen machen müssen in Mittelhessen, dass sie da wirklich noch irgendwie in diesen Abwärtstrudel oder Abwärtsspirale da in Richtung Tabellen Platz 17 reinrutschen.
Da spielen andere Mannschaften so schlecht für mich, also für meinen Geschmack. Ne? Also da reden wir von Erlangen, Eisenach, BHC, Stuttgart. Die Wetzlarer haben meiner Meinung nach werden da nichts mehr zu tun haben, nein.
Ja, 8 Punkte Vorsprung. Also ich glaube, das dürfte eigentlich auch bei jetzt noch, was wir Bergischer erzählt, 8 Spiele, das glaube ich nicht, dass sie das noch verspielen werden. Definitiv nicht. Dann würde ich sagen, Robin, machen wir mal eine kurze Pause. Kommen dann gleich zurück. Wollen natürlich noch über weitere Teams sprechen. Natürlich auch über den Rekordmeister, der nach der deutlichen Niederlage im Derby ein bisschen Revanche wollte. Aber so viel sei verraten, so richtig funktioniert es nicht. Aber dazu gleich mehr hier bei Anruf Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Und jetzt sind wir zurück hier bei Anruf einem Handballtalk auf meinsportpodcast. Wir wollen natürlich uns weiter mit den Ereignissen in der Handball-Bundesliga beschäftigen und den Blick werfen auf den von mir angesprochenen THW Kiel. Ich hatte es erwähnt, haben ja verloren, sehr, sehr deutlich in der Bundesliga gegen die SG Flensburg-Handewitt, daheim auch noch, höchste Heimniederlage im Derby jemals in der Bundesliga-Geschichte. Das war schon wirklich sehr, sehr deutlich. Und man hatte so ein bisschen gewartet, okay, das Imperium schlägt jetzt zurück, der Gegner mit Lemgo, mit Sicherheit nicht ganz so einfach, aber eigentlich so ein Denken, wo du denkst, okay, da kannst du vielleicht mal was für Selbstvertrauen machen. Was soll ich sagen, Robin? Am Ende war es ja das Lattenkreuz, was den Sieg gerettet hat aus Kieler Sicht.
Oh, herzzerreißend, sage ich dir. Ich habe geflucht So schön gespielt. Das Ding, also das Ding ist so abgezockt, so geil gespielt. Kurz zur Erklärung. Es steht 28-27 für den THW in den letzten Minuten und wirklich auf Spitz auf Knopf nach einer Auszeit vom TBV, wo halt ein großartiger Spielzug abgestimmt wurde. Es sollte natürlich über Emil Boulerke gehen, der ja die Wurfmaschine natürlich aus dem Rückraum ist. Aber Lerke legt den Ball als Camper für Versteinen auf, der den Ball auch wirklich perfekt getimt im Flug erwischt. Balancé ist eigentlich schon überwunden, aber dann zimmert er das Ding irgendwie eingesprungen aus 4 Metern da ans Lattenkreuz und besiegelt halt den Sieg für den THW. Und Lemgo bringt sich um, ja, meiner Meinung nach am Ende verdienten Punkt, weil geiler, großartiger, genialer Kampf vom TBV in der zweiten Hälfte, wechselte die Führung immer wieder hin und her. Das war ein Spiel total auf Augenhöhe. Obwohl Kiel auch zwischenzeitlich mit 3 schon mal weg war, kämpfte sich Lemgo dann wieder zurück, ging selber in Führung. Ja, mega, mega geiles Handballspiel, muss ich sagen. Natürlich auch durch die Lemgo-Brille ein kleines bisschen gesehen, aber auch für jeden neutralen Beobachter wäre das einfach natürlich Spannung pur gewesen, so diese zweite Halbzeit gerade. Und dann dieses dramatische Finish. Und ja, ich glaube, beim THW, ey, die Spieler, die Verantwortlichen, ich glaube, die machen 3 Kreuze und danken dem Verstein, dass er das Ding an die Latte da genagelt hat. Weil weiß ich nicht, ob du nach einer krachenden Heimniederlage gegen Flensburg dann Punkt abgegeben in Lemgo. Boah, die Busfahrt nach Hause wäre auch Katastrophe geworden, glaube ich. Und so konnten sie sich das Osterfest irgendwie dann noch retten und sich den freien Tag am Montag, den Ostermontag irgendwie noch, angenehm gestalten, weil sonst hätte der Haussegen halt echt schief gehangen, glaube ich, beim THW.
Ja, das glaube ich auch. Also wenn du da Punkte liegen gelassen hättest, ich glaube, der wäre so mal ungemütlich geworden. Und es war wirklich so eine Partie, wo ich mir wieder so gedacht habe, so, es ist halt, es fehlt in diesem Rückraum, fehlt es halt eigentlich wirklich so, klar, du hast halt junge Spieler mit dabei, die halt Fehler machen, das ist ja auch komplett in Ordnung, aber es fehlt halt wirklich so eine, ja, so Leute, die halt die jungen Spieler dann auch, wenn die mal Fehler machen, dann wirklich ersetzen können, weil das hast du ja teilweise einfach nicht, weil dummer Gedufniak, ich mag ihn gerne, aber er ist halt auch über seinen Zenit hinweg, das darf man halt auch nicht vergessen. Und wenn ich dann sehe, dass halt Patrick Winczek bester Werfer wird, dann sagt das halt alles über diese Mannschaft aus, wenn du halt dein gefühlt ältester Spieler oder zweitältester Spieler da die meisten Hütten wirft. Klar, das haben die gut gemacht über den Kreis, haben ihn immer wieder gefunden, auch Überby hat seine Anteile auch vorne bekommen, aber ich finde halt einfach, das ist dann auch ein bisschen zu wenig eigentlich auch aus dem Rückraum. Also, wenn ich mal angucke, Bielek 2 von 6, Skipper Gutu 1 von 4, bei Skipper Gutu, okay, ne, ich Welpenschutz auf jeden Fall, aber ich habe immer mehr das Gefühl, dass Nikola Bielek irgendwie überfordert wird mit der Rolle, die jetzt auf ihn zukommt, weil jeder schaut jetzt auf ihn, er ist derjenige, der diese neue Mannschaft anführen soll, und ich habe den Eindruck, es kriegt er einfach nicht hin beim THW gerade.
Ja, das sehe ich ähnlich, und ich sehe eine gewisse Stagnation auch in den letzten 1-2 Jahren bei Nikola Bielek, der trotz seines noch recht jungen Alters irgendwie jetzt so den nächsten Schritt nicht geschafft hat, obwohl er in einem Top-Team spielt, obwohl er mit der österreichischen Nationalmannschaft auf, ja, höherem Niveau spielt, als das die Jahre zuvor getan hat, dann eine sehr wichtige Rolle hat. Und dann gucke ich mir den Spieler an wie Lukas Hutecek, der mit dieser unglaublichen Rolle im österreichischen Nationalteam und der kompletten Führungsposition beim TBV auf der Mitte sich krass weiterentwickelt hat. Seitdem Karls Bogart und Co. bei Lemgo die, ich nenne sie nicht die goldene Generation, aber ich nenne sie mal die silberne Generation, die den DHB-Pokal ja gewonnen hat mit Lemgo, wo noch der isländische Linksaußen, das ist mir der Name, der noch.
Jakimar Elisson.
Ganz genau, Jakimar Elisson, Peter Johannesson im Tor, der ja zum BHC gegangen ist, was er sich auch lieber zweimal überlegt hätte, glaube ich. Karlsbogart, Cederholm etc. Da kam dann Lukas Hutecek, und der hat sich für mich weiterentwickelt. Und das ist ein gutes Beispiel, den vielleicht mal mit Nikola Bielek zu vergleichen, weil die eben in der österreichischen Nationalmannschaft auch zusammenspielen. Und diesen Step, den Lukas Hutecek gemacht hat, den hat Nikola Bielek, finde ich, nicht gemacht. Nikola Bielek kommt natürlich von woanders. Er ist schon ein größerer Spieler gewesen als Lukas Hutecek. Aber nichtsdestotrotz erwarte ich ja von so jemandem mit Champions League, mit Kampf um Titel beim THW, dass der auch diesen nächsten Schritt geht und noch eine Nummer besser wird. Aber diese, ja, da sehe ich eine gewisse Stagnation einfach und er kommt mit seiner Rolle, finde ich, nicht so ganz gut klar. Bin ich gespannt, welche Rolle ihm zuteil wird, wenn der THW diesen Weg weiter beschreitet, die Mannschaft zu verjüngen und neu aufzustellen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der THW nicht nur diese Saison strugglen wird, sondern auch nächste Saison noch eine titellose Saison bleiben könnte. Es sei denn, sie mischen dieses Jahr die Champions League auf, wo wir alle denken, hä, was veranstaltet der THW dort?
Ja, das ist ja diese große Frage, warum es halt der Champions League halt so überragend läuft. Ich glaube, der erste Gruppensieg seit x Jahren, den sie geholt haben. Ja, wirklich auch keine einfachen Gruppe, ne? Also gegen Kelsen muss ja auch erstmal da durchsetzen. Also das ist wirklich total komisch, dass sie das so halt hinkriegen und in der Bundesliga halt nicht konstant dauerhaft auf diesem Niveau. Vielleicht sind dann doch die Namen, wogegen man dann spielt, Champions League, dann doch interessanter, als wenn du dann halt irgendwie nach Eisenach oder Baling gurken musst, sage ich jetzt mal so, ohne die Mannschaft zu disrespektieren, aber es ist scheinbar für die Jungs scheinbar irgendwie ein geileres Gefühl irgendwie als der graue Bundesliga-Alltag, so hat man so ein bisschen das Gefühl. Und da muss man auf jeden Fall ran. Also ich finde auch, Bielik hat man mit ihm verlängert, was ich nicht so ganz habe nachvollziehen können, um ganz, ganz ehrlich zu sein, weil ich finde halt einfach, dass dieser Step einfach nicht da ist. Aber man baut ja auf ihn, ob es dann wirklich dann auch dauerhaft sein wird, wird man mal sehen. Ich meine, man kommt ja mit Emil Matzi mal mit dazu, der auf jeden Fall helfen könnte, gerade auf Rückraum rechts halt, weil da schon Harald Reinkind das wirklich gut gemacht hat, der für mich auch eine der großen Überraschungen gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass es schafft, diesen Sprung beim THW wirklich dauerhaft gute Leistung zu bringen. Das hat er wirklich gut gemacht. Aber wir überlegen, als er damals weggewechselt ist von Mannheim nach Kiel, da gab es schon viele Fragezeichen, aber ich finde, er hat das wirklich gut gelöst. Aber er braucht halt einen vernünftigen Ersatz. Er kann halt nicht 60 Minuten dieses Tempo runtergehen. Deswegen wäre das auf jeden Fall hilfreich, wenn man mal mit Emil Matzen mehr dazu bekommt, der ja auch jung ist, auch viel Potenzial besitzt und ja, schauen wir mal, wie es dort weitergehen wird. War natürlich, ja, Tibi Folemgo bitter, natürlich, dass das nicht gereicht hat. Finde es sicher wieder ein gutes Spiel gehabt gegen die THW. Es ist irgendwie immer noch ein Spiel, was er gut macht.
Ja, definitiv. Das ist dein Ding, der Mann scheint gegen die THW. Ja, hoffen wir, drücke ich ihm die Daumen, dass er vielleicht im DHB-Pokal nächste Saison dann mit, wo geht er hin? Nettelstedt, ne?
Nettelstedt, genau.
Ja, dass er da vielleicht gegen den THW Kiel spielen kann und die vielleicht geärgert bekommt.
Ja. Lass uns mal zu zwei Krisenteams gehen, Robin. Den Wechsel von Lemgo nach Mannheim, ich hatte es gerade schon erwähnt, die Rhein-Neckar-Löwen, haben mal wieder gewonnen, so ein bisschen Negativserie beendet mit einem knappen Sieg gegen frisch auf Göppingen. Die Göppinger können weiter auswärts nicht gewinnen. Ich glaube, die 8. oder 9. Auswärtsniederlage in Folge, oder zumindest ohne Sieg. Also ja, bei Göppingen läuft es nicht, aber auch die Löwen haben sich lange schwer getan, aber ich muss einfach sagen, Yannick Kohlbacher ist gerade wirklich in überragender Form. Also es ist brutal, was der gerade spielt.
Irre. Also können wir mal kurz einmal festhalten, dass die beiden deutschen Kreisläufer, also aus der deutschen Nationalmannschaft, ja, Johannes Donner und Yannick Kohlbacher, in den letzten 4 Bundesligaspielen, glaube ich, fast 40 Tore geworfen haben. Das ist halt komplett irre, mit was für Quoten die auch gerade unterwegs sind. Hoffentlich zeigen sie das irgendwann auch mal für die Nationalmannschaft, würde ich mir wünschen, weil da sind die Quoten immer, dass wir uns die Haare raufen möchten im Endeffekt. Ja, Yannick Kohlbacher, Man of the Match, klar, irre, 9 von 10, total geiles Spiel abgeliefert, geilen Dreher gezeigt, mega gute Abwehr gespielt auch, also wirklich richtig, richtig gut und sich selber gefühlt so aus dieser Krise auch rausgezogen. Ne? Jetzt hat er echt die letzten 2 Spiele, er hatte in der European League, hat er auch schon ein richtig gutes Spiel abgeliefert und hat es wirklich stark gestaltet. Du hast die Serie angesprochen, ne? Bei den Rhein-Neckar-Löwen war das ist die Serie gerissen. Die haben auch 5 Heimspiele in Folge verloren, tatsächlich. Und jetzt endlich mal wieder gewonnen. Und für mich neben Yannick Kohlbacher, der Mann, der erwähnt werden muss, wie krass weiterhin dieses Comeback von Tobias Reichmann in der Bundesliga funktioniert. Ne? Der netzt durchgehend über 5 Tore pro Spiel, seitdem der zu den Rhein-Neckar-Löwen gegangen ist. Zeigt sich da wirklich überhaupt nicht altersmüde. Und ich würde fast sagen, 2,5, wenn nicht sogar schon 3. Frühling von Tobi Reichmann nochmal im Endspurt. Und da können sich die Rhein-Neckar-Löwen auch bei ihm bedanken, dass er da so konsequent die Dinger einschweißt.
Ja, ganz, ganz wichtig auch vor allem. Wie gesagt, auf der Rechtsaußenposition hat es ja ein bisschen Bedarf aufgrund der Verletzung von Patrick Krötzky, der noch immer noch nicht wieder, ja, 100% da ist, wo er gerne sein möchte. Also von daher, ja, Schauen wir mal, wann er wieder 100% einsatzfähig sein wird, ähnlich wie es ja auch bei Uwe Gensheimer ist, wo man auch gehofft hat, okay, er kann vielleicht mitspielen, hat's dann, war dann doch nicht wieder einsatzbereit. Also auch da wartet man noch, dass diese ja, altbekannte Flügelzange der Löwen wieder 100% fit ist, damit sie halt eingreifen können in diesen Kampf um ja, die spannenden Plätze. Ich glaube, nach vorne wird nicht mehr viel gehen bei aktuell 8 Punkte Rückstand auf Hannover, aber zumindest schon mal schauen, dass man zumindest im oberen Tabellenhälfte mal dann sein wird, dauerhaft, dass man sich da irgendwie so ein bisschen absichern kann, dass man das noch so halbwegs vernünftig über die Bühne bringt. Klar, man darf nicht vergessen, Europa steht auch noch an. Naja, spielen sie heute Abend nochmal gegen Nexe, aber das sollte eigentlich nach dem Hinspiel doch durchaus der Fall sein, dass sie es schaffen werden. Ihr werdet jetzt morgen früh wissen, wenn ihr den Podcast hört, dass da, ja, wie es gelaufen ist. Aber ja, also ich finde, man sieht so ein bisschen Schritte nach vorne. Ich fand auch, teilweise hat man auch wieder bei Juri Knorr so ein bisschen positive Sachen gesehen. Ich meine, 7 Assists, das war sehr, sehr stark, hat das wirklich gut in Szene gesetzt. Klar, hat doch wieder ein paar Fehler gemacht und nicht die überragende Torquote, aber ich glaube, er schwimmt sich so langsam so ein bisschen aus dieser Krise raus. Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig für ihn, dass er jetzt so ein bisschen langsam einfach rauskommt.
Ja, absolut. Es ist total wichtig, dass er jetzt wieder ein bisschen erstmal Luft zum Atmen bekommt und auch noch ein bisschen durchatmen kann und nicht jedes Spiel gefühlt, also 60 Minuten sind es nicht, aber jedes Spiel so 45 Minuten gefühlt jede Entscheidung treffen muss. Ne? Das muss ihm auch einfach abgenommen werden und ja, das ist gut, dass sein Zusammenspiel mit Yannick Kohlbacher weiterhin unglaublich gut funktioniert und immer besser wieder. Das gibt natürlich auch Selbstvertrauen, sodass er da vielleicht zum Saisonendspurt, wenn es entscheidend dann natürlich auch in der Europa League, in der European League wird, dass er da dann ja wieder topfit ist, sage ich mal. Und da denke ich, sind sie auf einem guten Weg hin. Mit einem starken Rückhalt David Späth wieder, ne, 16 Paraden gezeigt, da auch definitiv dazu beigetragen, dass das Spiel gewonnen wurde. Im Vergleich dazu, frisch auf, hatte insgesamt nur 8 Vorhinterparaden. Das sind immer doppelt so viele, die David Späth gezeigt hat. Das ist schon eine Ansage, muss ich sagen, also wie der Junge irgendwie diese Rolle als ja unangefochtene Nummer 1 meiner Meinung nach jetzt bei den Rhein-Neckar-Löwen da annimmt, ist schon stark. Macht Spaß zuzusehen und ich bin mal gespannt, wo es für den auch noch hingehen kann, leistungstechnisch.
Ja, bin ich auch gespannt, wo es da hingehen kann. Aber auf jeden Fall, also ich glaube, es ist, glaube ich, jetzt ganz wichtig, dass man da so ein bisschen jetzt hier mit so einem positiven Gefühl jetzt die nächsten Wochen bestreitet, dass man vielleicht wirklich nochmal Final Four schafft, European League. Ich glaube, damit würde man auch so ein bisschen diese Auf- und Ab-Saison so ein bisschen auch ja, vergessen lassen können. Zumindest, wenn man so einen halbwegs persönlichen Abschied hinbekommt für den Saisonabschluss, dass man da wirklich ja, ein bisschen Ruhe reinbekommt. Lass uns aber kurz über Göpping sprechen, Robin. Auch da natürlich, klar, wir wissen, Trainerwechsel wird es ja nach der Saison geben. Aber ja, also ich finde irgendwie auch, ich glaube, man reicht nicht, einen Trainerwechsel zu machen, sondern man muss sich wirklich grundsätzlich bei vielen Spielern die Fragen stellen, ob sie wirklich gut genug sind für die Bundesliga. Ich finde, Julian Buchele hat sich wirklich gut präsentiert jetzt in den letzten 2 Wochen, also gute Leistung gezeigt, immer wieder ein paar Bälle gehalten. Also das war sehr, sehr positiv. Aber ansonsten, ja, ist viel Mühe da, aber es ist halt auch viel Krampf mit dem Spiel, finde ich.
Ja, absolut. Heute gespannt musst du dir Gedanken drum machen, meiner Meinung nach. Also das reicht nicht für die Ansprüche, die Frisch auf Göppingen hat. Sebastian Heimann wird gehen, ausgerechnet zu den Rhein-Neckar-Löwen, ne? Das wird ein herber Verlust für Frisch auf Göppingen sein. Marcel Schiller, Torgarant. Ob er diese Tore immer wieder Saison für Saison abliefern kann, weiß ich auch nicht. Wird auch nicht jünger. So, das ist schon echt schwierig, muss ich sagen. Und dann steht dann halt auch Rückraum rechts, auch so ein Experte. Ne? Ich will ihn nicht wieder durch den Kakao ziehen, aber David Schmidt ist halt einfach, ey, weißt du, 2 von 7, ganz ehrlich. Das ist eine Vollkatastrophe einfach. Das reicht nicht. Das reicht bei weitem nicht. Und ich drücke die Daumen, dass der neue Trainer auch ein paar neues Spielermaterial an die Hand gegeben bekommt, mit dem er arbeiten kann, weil da muss sich auch was Neues aufbauen und Neues formen. Also man hat gedacht, man kriegt es nach so solchen Saisons irgendwie wieder ein bisschen hin. Jetzt hatte es sah ja auch nicht schlecht aus, sag ich mal, zu Beginn der Saison bis Weihnachten ungefähr. Aber jetzt ist so ein bisschen wieder der Wurm drin, habe ich das Gefühl.
Ja, glaube ich auch. Also irgendwie, man kommt einfach aus dem Trott nicht einfach nicht heraus. Und ich finde auch, Torhüter-Position ist auf jeden Fall etwas, wo du machen musst. weil einfach Marin Sego es einfach nicht geschafft hat. Ist ein toller Mann eigentlich, aber irgendwie hat er diesen hundertprozentigen Sprit nie rüber geschafft in Richtung Bundesliga. Und es ist halt einfach zu wenig Unterschiedsspieler in dieser Mannschaft mit dabei. Und dann hast du natürlich klar, dass du Lindenkrohl nicht vernünftig hast ersetzen können. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Erik Persson müht sich dahinter ja auch noch. Und so, also da ist irgendwie... Ja, es fehlt, glaube ich, in diesem Team einfach noch an einer klaren Idee, an klaren Philosophien. Du wirst auch mit Tim Knoll jetzt auch noch einen jahrelangen Leistungsträger, ein Gesicht dieses Vereins verlieren. Und da muss man sich jetzt, glaube ich, mal die Frage stellen, okay, was sind halt Leute, auf die wir vielleicht langfristig bauen wollen, mit denen wir so ein neues Start noch ein bisschen so einen Anfang starten wollen. Weil, wie gesagt, so wie es ja jetzt aktuell läuft, kann es ja auch aus Göppinger Sicht nicht weitergehen. Dein Anspruch kann ja nicht sein, ach ja, so Platz 10, Platz 12, das ist ja so das, wo wir uns sehen. Nee, der Anspruch in dieser traditionsreichen Handballstadt ist definitiv höher. So, und da musst du halt mal die überlegen, okay, was kann ich machen mit dem Kader? Und wenn du halt sagst, okay, ich kriege halt nur durchschnittliche also europäische Spieler, dann musst du halt sagen, okay, dann muss ich halt mal konsequent auf deutsche Spieler halt setzen. Dann musst du halt schauen, dass du in der Jugendarbeit die nächsten Schritte halt machst, um dir deine eigene Spieler anzuziehen, die du dann vielleicht dann ja, so hinbekommen kannst. Das haben andere Teams geschafft, die Hamburger beispielsweise, auch in Baling haben tolle Jugendspieler auch gezogen. Also von daher muss man sich da mal, wie gesagt, grundsätzlich Gedanken machen, wie man da weiter vorwärts gehen will. Weil sowas, glaube ich, ist nicht das, was man unbedingt dort sehen möchte in Göppingen, dass man da immer so ein Auf und Ab und schlechte Spiele sich so ein Abwechseln haben. Und ich meine, man hat es ja auch gesehen, Markus Bauer, wie der seine Jungs teilweise zusammengeschissen hat, weil es ihm überhaupt nicht gefallen hat, was dein Auftritt ist. Und da muss man auch dann wirklich teilweise auch wirklich sagen, dass da vielleicht auch so ein bisschen Mentalität in diesem Team fehlt. Dass das vielleicht alles ein bisschen zu lieb, zu nett, zu harmonisch ist. Ich habe keine Ahnung, da fehlt so wirklich so ein Leader auf dem Platz, der da vorweggeht, der sagt, so läuft's jetzt. Und da, glaube ich, muss man mal ran, denke ich mal, ja. Ja, gut, Robin. Das war jetzt mein Take zu den Göppingern. Mal eine kurze Pause, kommen dann gleich zurück, haben noch ein paar mehr Themen hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, jetzt sind wir zurück und wollen noch über weitere Partien sprechen und den Blick natürlich auch auf die Flensburger werfen, die ja nach dem wichtigen Sieg in Kiel weiterhin in der Volksspur mit dabei sind, konnten daheim gewinnen gegen die TSV Hannover-Burgdorf, 31-28, ganz wichtiger Sieg. Souveräner Auftritt und wir hatten es erwähnt, Johannes Goller zum zweiten Mal in Folge Bestseller für sein Team, 9 Tore, 18 Tore in den vergangenen 2 Spielen. Sehr, sehr stark, nur 3 Fehlwürfe. Das war sehr eindrucksvoll, was er aktuell spielt.
Ja, vor allen Dingen bei Johannes Goller ist es natürlich, also da müssen wir auch nochmal nicht nur das vorne erwähnen, sondern der hat einfach schon gegen Kiel, wie auch jetzt gegen Hannover wieder, auch eine sensationelle Abwehr gespielt, einfach im Innenblock. Ne? Also der reibt sich da gerade irgendwie über 40, 50 Minuten, kriegt fast keine Auszeiten, reibt er sich da total auf. Ist ja nicht so, dass mit Lukas Jürgensen, also ein schlechter Ersatz, sage ich mal, auf der Bank sitzen würde oder ein schlechter sondern ein Mitspieler, der ihn da entlasten könnte, aber Johannes Goller schwebt einfach auf einer Welle, hat gerade eine unglaublich gute Abstimmung mit Vlad Bagotinschek im Innenblock. Und ja, irre, was Nikolai Krikau innerhalb ja, von nur einer Saison für eine Spielidee entwickelt hat. Das ist nicht immer der schönste Handball, muss ich sagen. Es liegt aber auch einfach an Jim Gottfried. Leider. Und der Tatsache, dass natürlich irgendwie jetzt so ein richtig durchschlagskräftiger Halbrechter mit Kai Smietz gegangen ist, beziehungsweise nicht gegangen ist, Quatsch, nicht gegangen ist, sondern einfach nicht zur Verfügung steht. Und deswegen sehe ich irgendwie, spielerisch geht da, glaube ich, sogar noch mehr. Aber es ist unglaublich, wie sie die Spieltaktik, sage ich mal, die Krikau ihnen mitgibt, umsetzen. Und Jim Gottfriedsson diesmal auch stark als Goalgetter in Erscheinung getreten. Ich weiß nicht, wann er das letzte Mal 5 Tore pro in einem Spiel gemacht hat. Also da hat er sich schon, gut gezeigt, durfte sogar 7 Meter werfen.
Ja. Ja, also es war in der Tat doch sehr, sehr überraschend. Aber zumal eigentlich auch ja, Lasse Müller eigentlich das auch gut gemacht hatte mit 2 von 2 oder 7 Metern. Aber ja, also ich finde auch, also das ist, es läuft gerade wirklich bei der SG. Also das kannst du mir sagen, was du willst. Es ist wirklich sehr souverän, sehr abgezockt, was sie einfach spielen, wirklich ruhig. Und dann merkt man einfach, die Mannschaft hat sich gefunden, sie ist einfach jetzt da. Und natürlich auch Hannover-Burgdorf, auch möchte ich positiv auf jeden Fall sehen, Simon Garde, ein gutes Spiel gehabt mit 12 Paraden. Und da auch da hat man sich auch noch durch schwierigen Wochen wieder so ein bisschen mehr gefangen, finde ich. Man zeigt wieder noch ein bisschen bessere Leistung da. Klar, die erste Halbzeit, da war man schon noch ein bisschen weg, aber man hat sich dann wirklich gesteigert in der zweiten Hälfte und da auch schon wirklich Flensburg vor so ein paar Probleme gestellt, aber dann auch einfach gemerkt, dass man da noch so ein bisschen ja einfach hinter dieser Top-Mannschaft einfach ist, dass da natürlich noch ein bisschen an Qualität fehlt. Aber ich denke, Hannover muss sich auf jeden Fall nicht weiter verstecken, dass sie auf jeden Fall eine Rolle spielen werden im Kampf um die möglichen Plätze da. Also sie sind ja noch nicht ganz so weit weg. Ja, da ist ja durchaus schon noch was möglich, vielleicht Richtung Platz 5, Richtung Platz 6. Also von daher, da würde ich sie auf gar keinen Fall abschreiben. Aber das wird mit Sicherheit ein heißer Kampf mit Gummersbach, die ja auch gewinnen konnten gegen Erlangen 34-31. Guter Sieg, ein souveräner Sieg. Melsung natürlich jetzt mit der Pleite in Hamburg überhaupt nicht gut präsentiert. 22 Tore nur geworfen, teilweise Tore auch so ein bisschen zum Helm geworfen mit Johannes Bitter. Also da waren unheimlich viele Fehlwürfe mit dabei, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Aber Robben, ich würde vor allen Dingen auch mal den Blick Richtung Tabellenkeller werfen, denn dort am Donnerstag die Partie Stuttgart gegen BHC. Es war so ein wirklich wichtiges Abstiegsduell zwischen den beiden Mannschaften. Und was soll ich sagen, der BHC hat halt keine Punkte sich holen können und damit wird es jetzt immer, immer schwieriger. 3 Punkte Rückstand weiterhin, nur noch ein Spiel Rückstand. Es wird langsam dunkel, Bergischen.
Absolut, also es ist erschreckend, was mit dem BHC passiert ist, vor allen Dingen unter dem Gesichtspunkt, dass ich ganz, ganz große Stücke und ganz viel halte vom Trainer des BHC, von Jamal Naji spricht man ihn, glaube ich, aus.
Naji, genau, ja.
Genau. Da habe ich gedacht, geht es für den BHC endlich in die richtige Richtung. Aber man ist einfach in dieser Saison in eine Spirale reingekommen, die echt, boah, heftig ist. Fast einfach, ja, unglaublich schlechte Torhüterleistung. Peter Johannesson habe ich schon angesprochen, als wir über den PBV gesprochen haben. Ich glaube, das haben sich alle ganz anders vorgestellt, wie der beim BHC performen wird. Er wird ja nach dieser Saison auch den BHC verlassen und weiterziehen und die Bundesliga verlassen. Aber das ist schon verrückt, weil, wenn wir ehrlich sind, mit dem Spielerpersonal, das der BHC hat, darf man nicht da unten drin hängen. Gut, da reden wir bei Stuttgart 5 Saisons von, glaube ich. Und wie schnell das dann passieren kann, sieht man halt jetzt mal beim BHC. Wenn ich mich aber festlegen müsste, muss ich ganz ehrlich zugeben, ich glaube nicht, dass sie absteigen. Ich glaube, die kriegen noch die Kurve, auch wenn es echt düster aussieht.
Okay, bin ich mal gespannt. Wie gesagt, ich bin da noch so ein bisschen skeptisch. Einfach weil, ja, ich weiß halt noch nicht so ganz genau, wo sie sich halt die Punkte halt herholen wollen. Weil wenn du schon diese Partie nicht gewinnst, klar, du hast jetzt das wichtige Duell am Sonntag, Heimspiel gegen den TSV Eisenach. Siegen ist eigentlich Pflicht, wenn du ganz, ganz ehrlich bist. Dann hast du das Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar-Löwen. Okay, kann man vielleicht was holen. Dann musst du nach Barling, wo du eigentlich auch fast punkten musst. Dann hast du noch Erlangen, Hamburg, Lemgo, Berlin, Flensburg. Also du musst gucken, dass du eigentlich bis zum 32. Spieltag zumindest wieder über dem Strich stehst, dass du nicht mal so ganz, ganz krass unter Druck bist. Aber wie gesagt, da muss sich die Mannschaft für steigen, da müssen die Torhüter für steigen. Rudek mit 10 Paraden, auf jeden Fall war das ein Zeichen in die richtige Richtung. Das war auch ganz wichtig. Er wird wahrscheinlich auch so ein bisschen jetzt diese Rolle übernehmen müssen als erster Torhüter, weil einfach, wie gesagt, Johannesson wirklich absolut überhaupt nicht klargekommen ist im Bergischen. Ich weiß auch nicht warum, keine Ahnung. Es ist für mich ein riesengroßes Rätsel. Und dann musst du halt gucken, dass du halt irgendwie halt konstant eine gute Abwehr hinstellst und dann irgendwie mit Tempo-Gegenstößen arbeiten kannst, um da nicht unbedingt ins gebundene Spiel reinzukommen, weil da hat man auch schon ein bisschen gemerkt, da tun sie sich doch wirklich sehr, sehr schwer teilweise. Auch Maldonado, der Mittelmann, der auch wirklich, hat ja ein gutes erstes Jahr gespielt, irgendwie kommt er nicht so ganz klar jetzt gerade irgendwie, also ja, also man muss jetzt irgendwie gucken, ich habe da, wie gesagt, ein bisschen meine Zweifel, weil ich einfach da das sehe, dass du einfach die 3 Punkte erstmal aufholen musst. Und man darf auch nicht vergessen, der TSV Eisenach ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die jetzt gerade unbedingt in einem Negativstrudel steckt. Also ne, die steckt trotzdem auch vor Selbstvertrauen. Klar, jetzt klar verloren gegen Magdeburg, aber diese Mannschaft ist halt immer gut für eine Überraschung, weil sie halt unkonventionell spielen, weil sie halt immer damit auch Gegner vor eine Herausforderung stellen können. Und das, dieses spezielle Element, das fehlt halt beim BHC so ein bisschen. Deswegen werden das sehr, sehr intensive Wochen jetzt werden für sie. Also da wird jetzt im April und Mai heißt es eigentlich Punkte, Punkte, Punkte. Also auch großteilig eigentlich auch verlieren verboten, weil du halt gerade auch Mannschaften hast, die dann eher im unteren Drittel so ein bisschen mit dabei sind, die du dann vielleicht auch mal ein bisschen nochmal reinziehen kannst in einem gewissen Fall, um da auch noch ein bisschen für Hektik vielleicht noch zu sorgen. Aber ja, da hätte eigentlich ein Punkt hergemusst in Stuttgart. Und die Stuttgarter, ja, haben sich jetzt damit wieder so ein bisschen Luft verschafft. Dürfte dann auch, wenn du dir auf die Tabelle schaust, eigentlich auch klar sein, dass du nicht unbedingt was damit zu tun hast. Klar, 7 Punkte sollte man noch nicht außer Acht lassen, aber ich denke, diese 2 Punkte tun dir enorm gut in der jetzigen Situation.
Ja, absolut. Für Stuttgart waren das natürlich totale Big Points und die waren on point da, auch wenn sie es nochmal haben knapp werden lassen. Ne? Die haben in der 55. Minute mit 4 Toren geführt. Das Spiel ist 27-26 ausgegangen. Also die hätten sich das Ding in eigener Halle fast noch vom Brot nehmen lassen. So, ja, Glück gehabt. Puh, abwischen, weitermachen. Stuttgart, wieder eine Saison zum Vergessen.
Ja, und wieder nicht ein bisschen näher gekommen, wo man eigentlich hin möchte.
Ja, aber auf der anderen Seite ziehe ich auch meinen Hut. Du musst halt auch einfach mal 5 Saisons in Folge die Nerven haben, immer wieder im Abstiegskampf zu bestehen. Also das tun sie halt auch. Ne? Also ja. schon nicht schlecht auch. Also leiderprobt sind sie.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, als Stuttgart-Fan, da muss man einiges an Leid aushalten können. Damit würde ich jetzt sagen, machen wir noch letzte kurze Pause und kommen dann gleich zurück, denn da müssen wir noch über ein paar Personalien sprechen, über einen großen Superstar, dessen Karriereende wohl näher rückt, aber dazu gleich mehr hier bei Anruf am Handball-Talk auf meinsportpodcast.de. Ja, und jetzt sind wir zurück hier bei Anruf am Handball-Talk und wollen natürlich sprechen über die Nachricht, die am heutigen Dienstag aufgeploppt ist, die für viel Aufsehen gesorgt hat, denn laut Informationen des dänischen Senders TV2 oder TV2, keine Ahnung, ich weiß nicht genau, wie man es dänisch ausspricht, auf jeden Fall TV2, wenn du es in Deutsch sprechen wollen würdest, haben sie verkündet, dass Mikkel Hansen am morgigen Mittwoch um 12 Uhr, also um 12 Uhr deutscher Zeit, verkünden wird, dass er seine Karriere nach dem Saisonende beenden soll. Das wird wohl eine Pressekonferenz geben mit ihm und Aalborg. Und da scheinen die Zeichen dahin zu deuten, dass sein Karriereende ansteht. Robin, das wäre natürlich für den Sport, wenn man überlegt, dass auch ein Nikola Karabatic sein letztes Spiel bestreitet oder die letzten Spiele in Paris bestreiten wird. Das wäre natürlich dann nochmal richtig viel Brisanz bei diesem olympischen Turnier in Paris.
Ja, Sebastian, wir sollten Tasche packen, ne? Paris ist ein Buch, ey.
Also das Gute ist, das Geile ist, ich habe Tickets fürs Halbfinale.
Also ja, ich hoffe, dass die beiden dann natürlich aufeinandertreffen in ihrem Last Dance, nenne ich es mal. Ja, irre, traurig, Alter, schade, Mann. Was ist das denn bitte für, was wären das denn bitte für emotional traurige Momente bei den Olympischen Spielen, wenn zwei der wirklich absolut prägenden Spieler ihrer Nationen, die das Parkett verlassen werden, und zwar für immer. Also das ist ja vollkommen bekloppt. Ne? Also ich will einfach nur noch mal irgendwie ein paar Zahlen hier in den Raum werfen. Ne? Wir reden von einem dreifachen Welthandballer bei Mikkel Hansen. 2011, 2015, 2018. Ne? Also das Welthandballer in einem Zeitraum von 7 Jahren auch dreimal zu werden, das ist natürlich auch schon eine echte Hausnummer. Und der ist ja nicht nur die Welthandballer, sondern der ist einfach Rekordtorschütze bei Europameisterschaften, Rekordtorschütze bei Weltmeisterschaften und Rekordtorschütze bei Olympischen Spielen. Also das ist ja eine Hausnummer, die hat sich gewaschen. Gut, er wirft natürlich die 7 Meter, das muss man, finde ich, bei sowas irgendwie immer noch mit einberechnen. Aber also was ich für Würfe von ihm im Kopf habe, gerade in Situationen, wo die Dänen brutal unter Druck stehen, unter einem Zeitspiel, letzten 5 Minuten. Der spielt teilweise unscheinbare Spiele, aber dann schweißt der ja auch Dinger rein, und zwar nicht aus 9 Metern. Der hat ja, also in der absoluten Hochzeit von Mikkel Hansen, hat Mikkel Hansen einen zweiten Rückraum erfunden, nämlich den Bereich zwischen, würde ich mal sagen, 11 bis 14 Metern auf dem Handballfeld, von wo er einfach geworfen hat. Da kannst du dich als Abwehr ja auch gar nicht drauf einstellen, und trotzdem hat er die Dinger von dort reingeschweißt. Das ist total unglaublich. 12 nationale Meistertitel etc. Ein Makel bleibt, muss man leider so sagen. Der Mann hat nie die Champions League gewonnen. Dementsprechend wird meiner Meinung nach Nikola Karabatic Stern immer etwas heller scheinen als der von Mikkel Hansen. Aber nichtsdestotrotz ein unglaublicher Typ, ne? 3 Weltmeistertitel, Olympiasieger, Europameister. Ja, alles geholt bis auf die Champions League und einen Spielstil geprägt. Klassischer Steineschmeißer einfach. So, den muss man auch noch lieb haben.
Ja, das ist so. Die gibt es nicht mehr viele von. Und man muss wirklich sagen, also der ist ja wirklich, also überragender Spieler. Also, und da darfst du auch nicht vergessen, also ich habe den ja auch schon das ein oder andere Mal noch im Interview haben können. Und da kommt er mir mal fast bisschen so total ruhig rüber. Weißt du, er spricht nicht mit so einer lauten Stimme, eher so ein leiser Typ irgendwie, der auch schon auch so ein bisschen auch so seine Emotionen auch, glaube ich, auch sehr gerne ein bisschen nach außen dreht, auch wenn er es ein bisschen versteckt halten will. Aber wenn du siehst ihm an, wenn er nicht glücklich ist, das siehst du ihm sofort an, ist er so ein bisschen so, das merkst du sofort. Ich weiß nicht, ich hatte noch dem, als er nicht gespielt hat im zweiten Spiel, bei der EM habe ich nämlich gehört gehabt und ihm auch angesehen, da war er überhaupt nicht zufrieden und überhaupt nicht glücklich. Kämpft jetzt auch noch ein bisschen mit Leistenproblemen, wird ja wahrscheinlich mehr gar nicht spielen für Aalborg in dieser Saison. Muss man mal gucken, inwieweit er dann noch fit wird, natürlich dann auch für Paris. Aber ja, also wir reden über einen der besten Handballer aller Zeiten. Also was der erreicht hat, was der gespielt hat. Er hat diese dänische Mannschaft über Jahre hinweg geprägt. Er hat sie getragen zu den ganzen Titeln, die sie gewonnen haben. Ja, man muss ja vergessen, er ist dreimal Weltmeister geworden. Dreimal in Folge. Das ist einfach eine unglaubliche Errungenschaft mit seiner Mannschaft. Also da kann man einfach nur den Hut davor ziehen, was er erreicht hat. Natürlich, ja, dieser Champions-League-Titel, der hängt ihm auf jeden Fall nach. Deswegen ist halt immer noch so dieser Schatten von Karabatic mit dabei. Aber ganz ehrlich, wenn wir dieses Duell im Finale hätten beim Olympia oder Halbfinale, ey, das wäre so geil. Ein allerletztes Mal diese zwei zusammen oder gegeneinander, zwei zusammen auf der Platte, das wäre einfach geil. Also es wäre für den Handballsport geil. Und natürlich, klar, die Fußstapfen sind groß zu füllen, aber wir haben so viele tolle Spiele in diesem Sport und da, glaube ich, muss uns nicht Angst und Bange werden.
Ja, absolut, absolut. Also wirklich großartiger Spieler. Freue ich mich drauf, ihn bei den Olympischen Spielen nochmal zu sehen, muss ich sagen. Großartige Karriere. Also einfach nichts hinzuzufügen.
Ja, genau. Also wirklich. Bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass da vielleicht noch irgendwie nochmal ein Jahr dranhängt. Aber wenn es um die zukünftige Zusammenarbeit geht, da sieht es auch schon sehr danach aus, dass er deinen Vertrag, der bis 2025 eigentlich läuft, dann wohl vorzeitig beenden wird. Und dann vielleicht, keine Ahnung, Botschafter, Trainer oder so. Ich glaube, der will schon noch weiter Sport machen in meinem Handballbereich. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr wünschenswert. Robin, lass uns auf eine weitere Personalie eingehen, die so ein bisschen in den letzten Tagen durch die Medienlandschaft gewandert ist. Dominik Kuzmanovic. Wir alle kennen ihn als denjenigen, der die deutsche Mannschaft reihenweise entnervt hat. Nicht nur bei der EM, sondern auch in der ersten Halbzeit der Olympia-Qualifikation. Soll jetzt wechseln zum VfL Gummersbach und dann mit Betram Ubling das Duo bilden, der ja auch kommen wird ab 2025. Oder in der Saison auch kommen wird so. Und dann Kuzmanovic soll ab 2025 dann kommen nach Gummersbach. Wäre, glaube ich, für die Gummersbacher ein echter Coup, wenn sie den kriegen könnten.
Ja, die Gummersbacher landen einen Coup nach dem anderen gerade, ne? Also
ja.
Kenny Mahé ist am Start, Kuzmanovic kommt. Also das ist mit Fanfaren wird da gegen Europa geblasen, meiner Meinung nach. Der VfL Gummersbach hat definitiv richtig was vor und leistet meiner Meinung nach bei der Kaderplanung, der Kaderzusammenstellung richtig, richtig gute Arbeit. Und glaube ich, tut alles dafür, damit Julian Köster noch ein, zwei Jahre da bleibt. Weil, dem natürlich sowas zur Verfügung zu stellen und Julian Köster damit irgendwie den Traum, sage ich mal, mit seinem VfL Gummersbach international zu spielen, zu ermöglichen und dann vielleicht nach einer Saison international mit Gummersbach zu einem absoluten Weltklasse-Club zu wechseln. Ja, das finde ich mega. Also, der macht sich gerade sehr attraktiv, VfL Gummersbach. Ja. Und, da ist dieser Kuzmanovic-Transfer natürlich vollkommen nachvollziehbar und ich finde es großartig, dass auch Vereine wie der VfL Gummersbach solche Spieler ziehen und ranholen können. Genauso, ja, ne, und das spricht aber natürlich auch wieder für Österreich, ne? Also das ist ja irre, was die auf die Beine stellen. Möstl geht nach Lemgo, über Bielik und Hutecek haben wir schon gesprochen. Jetzt kommt der nächste mit Kuzmanovic nach zum
Kroatien. Kuzmanovic ist aber Kroate, darfst du nicht vergessen.
Kroate.
Aber auch da gibt es ja viele junge Spieler, das dürfen wir auch nicht vergessen. Total, also auch da gibt es eine tolle junge Mannschaft, tolle junge Truppe, die dazukommt. Das darf man auch nicht vergessen.
Ja. Das ist natürlich großartig und ja, für den VfL Gummersbach freut es mich total, dass dieser Weg, den sie eingeschlagen haben nach diesem herzzerreißenden erstmaligen Abstieg in die zweite Liga, jetzt so vonstatten geht und von so viel Erfolg geprägt ist. Also die Arbeit, die bei Gummersbach geleistet wird, da kann man nur den Hut vorziehen und ich hoffe, dass sich dieses, was ja aktuell ist, noch nicht bestätigt, aber ja, es kommt aus gut unterrichteten Quellen, sodass man davon ausgehen kann, dass es stimmt. Und ja, mich würde das total freuen für Gummersbach. Macht es immer attraktiver, dorthin zu fahren.
Auf jeden Fall. Also es macht auf jeden Fall, ja, macht auf jeden Fall Sinn. Also das wäre auf jeden Fall nochmal ein richtiger Schub für diesen Verein. Also der ist ja wirklich, da baut man gerade wieder ganz viel zusammen, um da wirklich dann dauerhaft wieder Richtung europäische Plätze zu schielen. Und man ist ja jetzt schon nah dran, das haben wir ja nicht vergessen. Kriegst und Kuzmanovic, also das wird der Mannschaft auf jeden Fall nochmal einen Schub geben, zumal auch Ole Prekler sich ja auch sehr gut präsentiert gerade, also auch er macht wirklich eine richtig gute Partie aktuell mit vielen Vorlagen, auch selbst torgefährlich, also auch da wirbt jemand gerade massiv für eine Nominierung bei einer Nationalmannschaft und da glaube ich, kann man auf jeden Fall mit ganz viel Spannung drauf schauen. Starkes Team, wenn wir darüber reden, haben wir ja auch schon in Magdeburg und laut Handball-Leaks, Robin, die ja meistens schon richtig siegen, soll ab Sommer 2025 Elva Jönsson von Melsung dazukommen, genau. Das wäre natürlich der nächste Knaller, wenn sie den auch noch holen könnten.
Ja, sorry, aber über was für eine Rückraum-Mittelbesetzung reden wir denn dann bei Magdeburg? Also dann wird Felix Klar ja nur noch an links spielen.
Muss ja quasi, ja.
Dann ist Philipp Weber endgültig abgemeldet, sorry, aber man braucht das. Aber ja, Gisli Christiansson und Jönsson da irgendwie auf der Rückraummitte, das sind ja auch zwei Spieler, ähnliche Veranlagung und Jönsson netzt für Melsung ja auch wie bekloppt. Ne? Ich habe ihn in meinem Start 7 in unserem Managerspiel hier als Mittelmann und der liefert echt geile Zahlen ab, muss ich sagen. Und macht für einen Rückraum-Mittelspieler extrem viele Tore auch.
Oh ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Also ich hatte ja geschaut, als ich das gesehen habe und habe gesehen, dass ja der Vertrag von Darmgard 2025 ausläuft. Könnte auch noch eine Option sein, dass er sagt, er möchte auch gerne wieder zurück, weil da gibt es auch diese Steuerthematik, dass du nach einer gewissen Zeit wieder zurück da nicht mehr ganz so viel Steuern zahlen könntest. Also von daher wäre da durchaus eine Planposition, aber das ist so ein kranker Rückraum, Alter. Er will die Winter aufhalten. Das ist ja unglaublich.
Also, und Magdeburg wird ja auch nicht unattraktiver für weitere spannende Spieler, die nachkommen. So, also das ist schon echt stark und bin ich gespannt, aber auch, muss ich sagen, ob Jönsson dann auch den nächsten Schritt gehen kann. Ist ja auch noch ein extrem junger Spieler, darfst du nicht vergessen. Ja. 97er Jahrgang, finde ich, ist schon noch was jünger in der Bundesliga betrachtet und hat noch ein paar richtig, richtig gute Spiele. Spiele. Wenn es ein paar Spiele wären, wäre es ärgerlich, ein paar gute Jahre folgen. So rum. Und ich glaube, dass der bei Magdeburg nochmal einen echt spannenden nächsten Schritt gehen kann. Und natürlich dann mit Gisli Christiansson, so dieses Isländer-Gespann irgendwie auf Rückraum Mitte, boah. Die können natürlich auch sich gegenseitig so ein bisschen bedingen, natürlich, und zur Höchstform dann anstacheln. Ist spannend.
Ja, wäre auf jeden Fall spannend. Also, wenn das passieren würde, also, da hätte ich wirklich, also, diese Rückraum-Power, die Magdeburg aktuell besitzt, das ist schon wirklich, wirklich schon krass. Und wenn sie dann noch den noch dazu bekommen würden, der ja auch von seiner Statur ja auch irgendwie da so super eigentlich reinpassen würde, jetzt nicht der größte Rückraumspieler, also wirklich auch wirklich genau in dieses kleine Wuselige, was sie ja machen, viel 1-gegen-1, also es wird wirklich perfekt einfach passen und wie gesagt, Darmgard wahrscheinlich dann im Sommer weg, aber wir werden es mal sehen, ob es wirklich so passieren wird. Bis dahin dürft ihr uns auf jeden Fall weiterhin folgen beim Podcatcher eurer Wahl, dürft uns gerne Rezensionen schreiben, bei Spotify und iTunes habt ihr die Möglichkeiten dazu und ansonsten hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hier, beziehungsweise auf jeden Fall diese Woche, denn wir haben zwei Podcasts, die wir aufnehmen werden, wo es auch um den Handballsport gehen wird mit Blick auf das Pokalfinal vor. Ich habe schon gesagt, Lukas Merz ist zu Gast und auch ein Spieler von der MT Melsung. Deswegen unbedingt unsere Kanäle abonnieren und auch gerne vorbeischauen, denn wir haben ja eine Gewinnspiel mit dabei für die European League Karten für das Champions, also für das European League Final Four in Hamburg. Wenn ihr da noch nicht dann teilgenommen habt, sofort gerne auf Instagram gehen. Mit der Handle Anwurf findet ihr uns dort und dann könnt ihr daran teilnehmen. Einfach da die Gewinnspielbedingungen beachten und dann freuen wir uns auf eure Interaktion mit uns und dann wird es auf die Verlosung da dann auch geben in den kommenden Tagen. Bis dann, alles Gute und hören uns nächstes Mal bei Anwurf am Handballtalk auf meinsportpodcast.de.
Anwurf. Der Handballtalk auf meinsportpodcast.de.